Herzlich willkommen zum achten Wissenszieher, der Podcast, wo Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Wir nehmen heute das Thema Frauen im Verwaltungsratsmandat und Geschäftsleitung auf und haben als Gast Sibylle Olbert, Nicole Bischoff und Rosella Toscano dabei. Darf ich euch drei kurz bitten, euch zu Wort stellen?
Ja, Sibylle Olbert, seit 14 Jahren bin ich hier mit dabei, an inzwischen der Ostfachhochschule, Themenfelder Leadership, Personalmanagement, Organisation, Hintergrund Betriebswirtschaft, anteilig Pädagogik.
Ja, mein Name ist Nicole Bischoff. Ich bin Dozentin für Organisations- und Personalentwicklung, auch am Departement Wirtschaft der Ostschweizer Fachhochschule. Und nebst diesen Themen, wo es um Frauenkarriereförderung geht, beschäftigen mich auch noch andere Organisationsthemen, wie zum Beispiel Selbstorganisation.
Mein Name ist Rosella Toscano, bin auch Dozentin an der Ost, vor allem im Thema Marketing, Vertriebsmanagement. Mittlerweile seit über einem Vierteljahrhundert bereits und in der gleichen Zeit immer auch tätig, noch in der Privatwirtschaft als Projektleiterin in einem KMU, wo sich vor allem um strategische Fragen rund ums Unternehmertum kümmert.
Danke vielmals für eure Vorstellung und schön, dass ihr heute dabei seid. Die Besetzung von der Verwaltungsratsmandat und Geschäftsleitung von mittelgroßen Unternehmen mit kompetenten Frauen ist immer noch eine Herausforderung. Die Auswahl ist oft ein mikropolitischer Prozess, der durch persönlichen Kontakt und männerdominierte informelle Netzwerke geprägt ist. Das Ziel des Projekts Frauen im Verwaltungsratsmandat und Geschäftsleitung ist es, den Frauenanteil zu stärken, basierend auf fachlich guter Auswahl und Vorqualifikationen. Zudem sollen die Netzwerke der Frauen optimiert werden und die Effektivität gesteigert. Sibylle, wie sind ihr auf das gekommen? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Eine relativ einfache Sache gewesen. Wir waren in Herisau beim Kunden. Es ging um ein Digitalisierungsprojekt. Und das war der Geschäftsführer, der mich dann anschaute und sagte, ja, und wir haben ja so viele Schwierigkeiten auch, den Verwaltungsrat zu besetzen als mittelgroßes Unternehmen und gerade noch mit Frauen. Und dann hat er mich eben aus meinem Digitalisierungsprojekt gedanklich rausgeholt und ich habe gedacht, aha, spannende Sache, ja, hat er eigentlich recht, das könnte man doch zu einem Projekt machen. Und das war der Ausgangspunkt. Ich habe dann Kolleginnen nach und nach angesprochen, dann haben wir eben die Förderung nach und nach eben auch beantragt und so kam das Projekt dann zustande.
Ist eigentlich ein Maxi, wo da pusht hat?
Gar nicht, also er hat ja einfach nur festgestellt, dass er Schwierigkeiten hat, den Verwaltungsrat eben zu besetzen, noch dazu mit Frauen. Also mehr hat er ja eigentlich nicht gesagt. In gewisser Weise, wenn du so willst, hat er schon gepusht. Aber ja, klar, war irgendwie ein wichtiger Gedanke, den er geäußert hat. Obwohl es in dem Zeitpunkt, wo wir uns unterhalten haben, wie gesagt, Digitalisierung in der Industrie, da an sich was ganz anderes vorhatten. Aber ist ja gut.
Rosella, wir haben jetzt erfahren von der Sibylle, wie eigentlich so die Idee zustande gekommen ist, bevor wir in die Diversity-Gender-Dimension eingehen. Was wird eigentlich vom Verwaltungsrat-Mandat erwartet?
Ja, da haben wir versucht zu erheben über die verschiedenen Player die Frage immer wieder gestellt, was braucht es eigentlich für Anforderungen an einen Verwaltungsrat? Und eine ziemlich einheitliche Antwort kam, dass die Fachlichkeit, das Fachwissen an erster Stelle steht mit den meisten Innigen. Nachher aber auch sind Aspekte vom strategischen Denken, die sehr häufig erwähnt worden sind und auch jetzt der Weitblick, so die Zukunftsorientierung, also dass ein Verwaltungsrat eben auch jetzt die Vision haben soll, Zukunft zu gestalten für das Unternehmen. An dritter Stelle sind dann so also Fragen rund um die Unabhängigkeit, nicht zu stark beeinflussen lassen, aber auch die Standhaftigkeit der Person. Und was uns vielleicht ein bisschen überrascht hat, eben, dass dann auch so typisch den Frauen vielleicht zugesprochene Fähigkeiten, dass die eher selten, eher weniger häufig erwähnt worden sind, als eben, wenn es vielleicht darum geht, um den Charakter, um vielleicht Analysefähigkeit, um Konfliktfähigkeit, dass die Aspekte viel weniger häufig genannt worden sind.
Kannst du uns da noch schnell dazu sagen, wer befragt worden ist?
Ja, wir haben in der ersten Phase alle Player, die in dem Prozess, im Besetzungsprozess von Verwaltungsräten mitbeteiligt sind, versucht zu befragen. Das können sie, Executive Search Firmen, Headhunters, aber eben auch Verbände, Organisationen, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Also wie tun wir Verwaltungsratsmandat besitzen?
Jetzt habt ihr in eurer Umfrage herausgefunden, dass das Fachwissen auch sehr zentral ist, wenn wir noch ein bisschen auf diesen Einpunkt hineingehen. Könnt ihr da irgendwie noch etwas detaillierter sagen? Ist das je nach Branche das Fachwissen oder einfach über mehrere Branchen hinweg ein Fachwissen zu haben? Oder?
Also idealerweise hat man natürlich von dem Fachbereich, in dem das Unternehmen oder die Organisation tätig ist, eine gewisse Erfahrung und Ahnung und bringt in diesem Bereich auch ein gutes Fachwissen mit. Ideal ist natürlich, wenn das auch noch von bestimmten Branchenkenntnissen unterstrichen wird, vielleicht auch mal noch aus einer anderen Branche, das wird auch sehr, sehr gerne gesehen in Verwaltungsräten, dass einfach auch mal aus einem anderen Bereich noch das Wissen quasi mit reingeholt werden kann. Und insgesamt ja, kann ich das nur unterstreichen, was Rosella vorher schon gesagt hat. Also wirklich diese Durchsetzungsvermögen einfach auch mitbringen. Keine Angst vor Zahlen haben, das wurde auch immer wieder genannt. Und das wird leider manchmal den Frauen so nachgesagt, dass sie in dem Bereich nicht so stark wären, was nicht stimmt. Also von daher... Die frauentypischen Persönlichkeitsmerkmale, wie eben besonders gut vernetzen können, die sehen wir einfach auch als den großen Gewinn.
Jetzt ist bei eurer Umfrage ja rausgekommen, wo ihr überrascht worden sind, dass gewisse Sachen, eigentlich, die zusammenhängen mit Frauen, ist, nicht als Top-Antworten fungieren. Wie könnt ihr das euch erklären?
Vielleicht hängt es zusammen mit den befragten Player. Häufig hat sich gezeigt, oder, dass man seinesgleichen sucht. Es sind vielleicht anteilsmäßig fast weniger Frauen befragt worden, wo dann die Aspekte auch weniger stark vielleicht ins Gewicht gefallen sind. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Nicole.
Ja, ich denke, es liegt einerseits an den Befragten von den über 40 Interviews, die wir dort geführt haben. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit davon waren Männer. Das ist generell in der gesamten Leadership-Diskussion ja auch ein Aspekt. Da gibt es etliche Studien auch dazu. Von einer Führungskraft wird im Grunde immer erwartet, dass sie sehr analytisch, streng, Durchsetzungsvermögen und fokussiert unterwegs ist. Und tendenziell wird Frauen, werden andere Persönlichkeitseigenschaften zugeordnet, eben das Miteinander für die Gemeinschaft denken, das Kommunikative und auch mal den einen oder anderen Konflikt aushalten können und austragen können. Und da drin liegt eigentlich so diese große Ambivalenz, die sich auch durch die gesamte Führungsforschung eigentlich durchzieht. Und die sehen wir hier auch.
Sibyl, welche Rolle spielt das Geschlecht gerade für Verwaltungsratsmandat oder Geschäftsleitung? Wie wichtig ist es mit Netzwerk alter Herkunft, höchster Bildungsabschluss?
Du hast mehrere Facetten, die ineinander greifen. Ne? Also das eine ist die Frage, ja, was bringe ich da mit? Die andere Frage ist, wie wird das Ganze bewertet und was ist dann noch wichtig, damit ich überhaupt mal dahin komme, dass ich überhaupt ausgewählt werden kann für ein Mandat? Und das sind ja unterschiedliche Etappen, wenn man so möchte, im Rahmen von einem Besetzungsprozess. Und wenn ich jetzt mal erstmal daran gehe, an den Punkt, wo ich die Frage stelle, komme ich denn überhaupt aufs Radar, dann ist da natürlich das Netzwerk sehr entscheidend. Und wenn mir die entsprechenden Netzwerke fehlen, dann komme ich eben nicht auf das Radar überhaupt als möglicher Kandidat für einen Verwaltungsrat, also in Frage zu kommen. Und dann spielen natürlich nachher die Auswahlkriterien auch eine untergeordnete Rolle. Natürlich kann es sein, dass vor allem Menschen aufs Radar kommen, die auch schon den gewünschten Kriterien entsprechen. Da haben wir beispielsweise dann sehr stark im Projekt die Diskussion, was nützen eigentlich Frauennetzwerke? Weil da ist ja ein Netzwerk, also das hätte man. Es sind dann auch Frauen drin, die ja selber auch Mandate haben. Aber es ist ja die Frage, sieht jemand, der jetzt rekrutieren möchte, überhaupt dieses Netzwerk als was Relevantes, was er rekrutieren kann? Und da greift das dann etwas ineinander mit den Auswahlkriterien und bin ich dann überhaupt in den entsprechenden Netzwerken drin? Gehen wir einen Schritt weiter. Also ich muss die Netzwerke haben, damit ich überhaupt gesehen werde. Ich kann aber auch auf mich aufmerksam machen. Dann kommt ja die zweite Frage nach der Fachlichkeit nochmal. Es wurde ja schon von Nicole und von Rosella sehr stark auch thematisiert. Die Fachlichkeit kann ja aber auch mein fachlicher Hintergrund sein. Und da haben wir dann auch wieder festgestellt, okay, das Beispiel Finance ist wichtig, aber HR ist weniger wichtig so als Hintergrund. Und jetzt kann man sich überlegen, wo sind denn Frauen tätig? Und auch da haben wir ja viele Frauen, die eben eher aus Fächern kommen, die, sagen wir mal, irgendwie einen sozialen Bezug haben. Und wenn die dann die weniger wichtigen sind, dann habe ich ja auch diese, in Anführungszeichen, angeblichen Qualifikationen nicht. Und da kann man jetzt natürlich ein Fragezeichen dahinter setzen, weil in der Digitalisierung sagen ja viele, die Technik, die ist kopierbar, mehr oder weniger, aber der Mensch ist der nachhaltige Wettbewerbsfaktor. Und man könnte ja die Frage stellen, ist es wirklich so, dass sozusagen die sozialen Fragestellungen von diesem soziotechnischen Wandel die weniger wichtigen sind oder wären die nicht ganz so wichtig? Werden die vielleicht aktuell nicht ausreichend betont? Wären es die nicht wert, stärker betont zu werden? Und das ist ja so eine Schiefe, die man eben auch überall hat, wo man die Frage stellt, warum sind beispielsweise auch typische Frauenjobs oft schlechter entlöhnt? Also es ist eine sehr komplexe Frage, die du da stellst. Und ob das jetzt einfach nur das Geschlecht ist, da würde ich so ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber Merkmale, die dem Geschlecht zugeschrieben werden oder Wahlentscheidungen, die vielleicht irgendwie so ein bisschen vorliebenabhängig sind, die können da durchaus eine Rolle spielen. Plus die Bewertung natürlich, was gilt üblicherweise als wesentlich und welche Dinge sind etwas unwichtiger oder wo jeder sagt, ach, da weiß ich auch was zu. Ne? Ich habe ja auch mal eine Person geführt, dann weiß ich, wie es geht.
Nicole, Sibyl hat ein bisschen beleuchtet, eben das Netzwerk entscheidet sind. Kannst du uns ihr nicht ein im Prozess zeigen? Wie kommen Frauen in VR-Mandat?
Sehr gern. Ich würde da wirklich gerne diesen Begriff, auch den Sibyl verwendet hat, nochmal wieder aufgreifen. Auf den Radar kommen. Das ist das alles Entscheidende. Also bei den großen oder internationalen Unternehmen, da ist dieser Besetzungsprozess relativ klar geregelt. Da werden ganz häufig auch Headhunter oder Executive Search Firmen engagiert. Die sind natürlich nicht wahnsinnig günstig und dementsprechend können sich das in der Regel auch nur die großen Unternehmen leisten. Die großen sind natürlich auch von Seiten Compliance noch zu anderen Vorgehensweisen auch gesetzlich gezwungen. Und da läuft das in der Regel so, dass diese Headhunter eine sogenannte Longlist erstellen mit Kandidaten und Kandidatinnen. Und aus der wird dann nach intensiver Prüfung eine Shortlist. Und dann durchlaufen diese möglichen Kandidaten auch wirklich ein aufwendiges Assessment. Und am Ende wird eben der oder die neue Verwaltungsrätin daraus rekrutiert und gewählt. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen, die wie gesagt sich da nicht so eine Luxusfirma gönnen können, da spielt tatsächlich das Netzwerk der zum Beispiel des oder der Verwaltungsratspräsidentin oder von der Geschäftsleitung. Diese Netzwerke spielen eine extrem große Rolle. Häufig wird auch darauf zurückgegriffen, wer sonst noch beratend für diese Firma tätig ist. Und die Netzwerke aus diesen Firmen spielen dann auch mit rein. Also ich muss es irgendwie schaffen, eben, wie Sibyl gesagt hat, auf den Radar zu kommen bei diesen Personen, die eben dort bereits vielleicht ein Verwaltungsratsmandat halten, um so mich irgendwie ins Spiel bringen zu können. Weil dieser Prozess tatsächlich relativ verdeckt verläuft. Es gibt natürlich auch für kleinere immer mal wieder eine Ausschreibung oder einen offiziellen öffentlichen Verlauf, aber in der Tendenz sind hier die Netzwerke das alles Entscheidende.
Rosella, wir haben jetzt gesehen, wie gelernt, wie auch Frauen im Verwaltungsratsmandat kommen, eben so der Radar ist wichtig. Gibt es überhaupt ausreichend qualifizierte Frauen für solche Mandate?
Die Antwort ist ganz klar ja, aber es gibt vielleicht zwei Einschränkungen oder zwei Punkte, die es zu beachten gibt. Das eine ist sicher, es wäre vorteilhaft, förderlich auch, wenn noch mehr Frauen auf dem C-Level, auf dieser Ebene Funktionen würden übernehmen, Funktionen inne hätten. Und vielleicht auch in Bereichen, wo über das HR und das Marketing vielleicht rausgehen, so wie es Sibylle vorher bereits erwähnt hat. Also, dass sich die Frauen wirklich auch zutrauen, Funktionen auch im Finance-Bereich bis hin zur CEO-Funktion zu übernehmen. Und die zweite Einschränkung zu dem, ja, es hat genug Frauen. Es hat immer wieder in den Interviews sind Aussagen gefallen, dass Frauen sich Funktionen erst zutrauen, wenn es 100% passen. Das heisst, eine Frau will sich viel stärker noch sicher sein, dass sie alle Anforderungen erfüllt und sich erst dann bewerben tut. Und dort braucht es vielleicht einen gewissen Mut aber vielleicht auch gewisse Bereitschaft, Lücken in Kauf zu nehmen und es einfach einmal zu versuchen.
Kannst du irgendetwas noch dazu sagen, was für ein Typ Frau optimal ist?
Ja, sogar mehr als eine. Wir haben nämlich in den Interviews immer auch wieder die Frage gestellt, genau die, was ist denn für eine Frau? Aus den ganzen Aussagen aus den Interviews haben wir 4 Frauentypen clustern können. Und in Anlehnung ans Marketing haben wir dann gesagt, wir haben 4 Personas, die wir definiert haben. Wir haben einerseits Sandra Stark, haben wir der gesagt. Das ist so eine Frau, die sich sehr stark auch an Männerdomänen angleichen tut. Sie hat häufig schon Erfahrung in Kaderpositionen, Bankenversicherungen, vielleicht auch in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und hat auch die Ambitionen, in solche Bereiche schlussendlich einzusteigen. Es ist eine sachlich klare, fundierte Meinungsvertreterin, die sich auch sehr stark über das Ergebnis ihrer Arbeit identifiziert. Und bei ihr stehen Gender-Themen eher nicht im Vordergrund. Dann haben wir Franzi Förderig als 2. Person. Sie hat häufig eine starke Vernetzung, eine starke auch private Förderung. Es ist häufig eine Person, die innerhalb von einer Nachfolgefamilie beispielsweise in den Verwaltungsrat hineinkommt. Aber kann auch sein, dass sie im politischen Bereich vielleicht gefördert wird, unterstützt wird, wie einen Mentor hat oder eine Mentorin hat, die sie dann weiter fördern tut. Dann haben wir als 3. Jennifer Jung, sagt es gerade schon ein bisschen der Name, es ist eher die jüngere Generation, jung und dynamisch. Sie sucht sehr stark die Sinnhaftigkeit in der Aufgabe, auch bei der Wahl der VR-Mandat. Das ist noch nicht gleich, jedes VR-Mandat zu übernehmen, sondern sie fragt sich, was bringe ich rein. Sie hat auch ein gewisses Streben, die Macho-Strukturen vielleicht ein Stück weit zu durchbrechen. Ist sehr eine selbstsichere Frau, eine Frau, die auch anders denkt, vielleicht auch out of the box denkt. Eben. Und so vielleicht auch gewisse Themen besetzen kann oder spezifische Kenntnisse hat, die sehr gut ergänzt werden können im Verwaltungsrat. Und dann haben wir noch die 4. Person, die sich herauskristallisiert hat. Das ist Eva Erfolgreich, die Frau, wo vielleicht schon ein bisschen älter ist, eben 45 plus, wo bereits eine breite Berufs- und Führungserfahrung hat, sowohl in verschiedenen Branchen, vielleicht sogar auch eine internationale Berufserfahrung. Und sie sieht die VR-Mandat fast als ihr Geschäftsmodell. Also kann sich vorstellen, dass sie einfach sagt, ich gebe jetzt mein Wissen weiter und tun mich so ausrichten, dass ich vielleicht 2, 3 Verwaltungsratsmandate habe und so eigentlich meinen Unterhalt so verdiene. Aber es sind dann eben auch Frauen, die ihre Karriere ein Stück weit gemacht haben und jetzt Zeit haben, eben ihr Wissen weiterzuteilen.
Was sind Reaktionen von Männern, wenn immer mehr Frauen in Verwaltungsratsmandate und Geschäftsleitungsmandate drängen? Das war vielleicht immer so ein Herrenclub gewesen. Nicole, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was Reaktionen sind?
Also ich muss da, vorweg schicken, wir haben das natürlich nicht explizit irgendwie untersucht, wie jetzt die Männer darauf reagieren, aber aus den Interviews beispielsweise oder auch sonstigen Gesprächen ist mir aufgefallen, dass die Reaktion sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Auf der einen Seite von beispielsweise Vertretern aus solchen Executive Search Firmen oder auch anderen Personen, die sich wirklich schon länger und intensiv mit dem Thema beschäftigen und die einfach den großen Gewinn von einem diversen aufgestellten Gremium und kompetenzbasierten Gremium erkennen, sehr, sehr positiv. Die finden das gut, wenn dort neue Kompetenzen Einzug halten, wenn so ein bisschen wie so ein frischer Wind auch hier und da mal reinkommt, in dem eine andere Perspektive eingenommen werden kann. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die eben herkömmlichen, eher so vielleicht aus traditionellen, konservativen Unternehmen. Ich glaube, die müssten erst noch überzeugt werden. Also da ist noch, ist die Begeisterung hält sich da tatsächlich noch ein bisschen in Grenzen. Und es gibt, das ist mir auch widerfahren bei einigen Interviews, auch solche Männer, die finden, ja, ich lasse mich doch da jetzt nicht verdrängen. Tatsächlich, wie du es auch formuliert hast.
Wie geht man jetzt damit um, eine Quotenfrau zu sein? Also, Sibyl, kannst du da irgendwie etwas dazu sagen? Wie kann man solchen Vorwurf sich gegensetzen kann?
Die erste Frage ist ja, ob ich da einfach drauf eingehen muss. Ich kann ja auch einfach das an mir mehr oder weniger abperlen lassen, was vielleicht eine ganz günstige Strategie auch ist. Die Frage ist ja, weshalb wird denn überhaupt dann nachher so stark in Frage gestellt oder überhaupt gefragt, ob jemand nachher Quotenfrau ist oder nicht. Also wie kommt es dazu, sobald eine Frau, die irgendwo vielleicht eine etwas stärker mitentscheidende Funktion erlangt, dass man dann sagt, sie ist nachher eine Quotenfrau oder diese Frage überhaupt stellt. Das ist ja auch schon mal spannend. Und die Frage, die eigentlich ja dahinter steht, ist doch immer die nach der Leistung. Und wie gelingt es uns eigentlich, die Menschen auszuwählen für bestimmte Funktionen, für bestimmte Mandate, die dafür die geeignetsten sind? Und da könnte ich jetzt einfach die Gegenfrage stellen, gelingt es uns denn zurzeit, dass wir immer die am besten qualifizierten und auch sich in Zukunft vermutlich am besten beweisenden Mandatsträger gewinnen, oder haben wir da noch Nachholbedarf? Und wenn wir das dann alles besprochen haben, dann können wir gerne mit der Quote nochmal anfangen.
Aber ich glaube, in der Schweiz gibt es ja noch kein Gesetz, wo ihr das ja vorgesehen, wenn ich mich da nicht täusche, also wie eben in Norwegen, gibt es auch noch, wahrscheinlich auch noch nicht so die Quotenfrau, die jetzt eben gesetzlich so voraussagt, ja, wir brauchen jetzt 4 von 10 Leuten mit Frauen sein, ist im Gesetz so vorgeschrieben.
Naja, es gibt ja schon Regelungen, die vorgesehen sind, die aber für die Schweiz zunächst mal ja eine Berichtspflicht vorsehen und dann auch eine, sagen wir mal, eine Pflicht vorsehen, 2026, wenn dann eine bestimmte Menge nicht erreicht ist, zu erklären, weshalb dann das nicht erreicht wird. Und dann gibt es Unternehmen, die dann sagen, okay, dann bin ich jetzt schneller und greift dem Ganzen vorweg, was auf mich zukommen kann. Und insofern schwingt natürlich die Frage nach der Quote immer irgendwo bereits dann mit. Also egal, ob ich sie habe oder nicht habe, sie hat einen sehr breiten Diskussionsraum. Und aufgrund dessen wird dem dann in manchen Diskussionen auch viel Raum eingeräumt. Ich weiß nicht, ob er der Quote tatsächlich zusteht.
Du hast jetzt gerade angesprochen, 2026 ist für die Schweiz ein wesentliches Jahr. Was gibt es sonst noch für Veränderungen dazu? Oder was sind da mögliche Hebel denn für das Unternehmen?
Also das eine, es wurde ja schon angesprochen, ist die Durchgängigkeit der Pipeline, wo man ja auch die Frage stellen muss, wenn Frauen der Vorwurf gemacht wird, ihr seid nicht genügend auf C-Level und habt deshalb nicht die Voraussetzung oder habt angeblich nicht die Voraussetzung, dass ihr ein Verwaltungsratsmandat ausfüllen könnt, dann muss man natürlich die Frage stellen, wie kriege ich die Frauen dann tatsächlich auch über jede Hierarchiestufe hinweg in ihrem Anteil weiter, was ja derzeit auch nicht der Fall ist, sondern wo man sich fragen muss, eben wenn die Frauen nicht entwickelt werden in Organisationen, wie werden die nachher per Helikopter eingeflogen, wenn ich sie dann auf Bordniveau haben möchte. Das, wie ich diese Durchgängigkeit hinbekomme, ist, glaube ich, eine relativ wesentliche Frage. Die zweite Frage ist natürlich, dass man sich auch die Spielregeln nochmal anschaut und die Frage stellt, sind die Spielregeln, die wir in der Besetzung haben, denn die optimalen, um nachher die besten Qualitäten auch für unsere Boards zu bekommen, oder kann man nicht auch die Spielregeln anpassen? Und das ist auch was, was die ganze Gender-Diskussion ja sehr stark begleitet. Wer muss sich eigentlich anpassen? Also müssen sich immer die Frauen den geltenden, vielleicht männlich geprägten Spielregeln anpassen? Oder wäre es nicht sinnvoll und von einem, sagen wir mal, gesellschaftlichen oder auch Unternehmensnutzen, dass man sagt, oh, vielleicht warten wir mal einen Blick auf die Spielregeln, vielleicht sind da Punkte drin, wo uns eine höhere Diversität zu besseren Entscheidungen und zu einer besseren Wettbewerbskraft vorhilft.
Nicole, ich habe auch gesehen, ihr habt ein Sounding Board mit qualifizierten Fachpersonen installiert. Kannst du uns da einen Einblick geben, das Sounding Board?
Sehr gerne. Wir sind sehr froh, dass wir diese Experten für unser Sounding Board gewinnen konnten. Aktuell haben wir dort 3 Experten, die wirklich sich seit Jahren in diesem Bereich bewegen und sehr, sehr gut auskennen, sei es indem sie selber Mandate vergeben und besetzen oder indem sie Personen entwickeln und coachen. Die treffen wir Größenordnung 3 bis 4 Mal im Jahr und diskutieren mit Ihnen so unsere anstehenden nächsten Schritte in diesem Projekt. Beispielsweise jetzt ganz aktuell, wir lancieren jetzt demnächst eine Unternehmensbefragung, wo wir wirklich in den Unternehmen schauen wollen, wie ist denn die Praxis, wie ist denn der Bedarf, was sind die Hürden, was sind die Schwierigkeiten, was könnte man eben, Sibyl hat es gerade mit Spielregeln bezeichnet, was könnte man daran verändern? Sie haben uns in der Vergangenheit beispielsweise auch bei dieser gesamten Netzwerkanalyse unterstützt, indem wir mit Ihnen wirklich Sounding Board, also unsere Ideen sounden konnten, mal vorstellen konnten, wie wir uns das vorstellen, diese Netzwerke der Frauen zu erfassen und darzustellen. Eben, wir benutzen dafür auch eine Software, um wirklich Netzwerkanalysen auch bildlich visualisieren zu können. Und das ist immer für uns sehr, sehr wertvoll, mal von so einem Gremium, das sich wirklich mit dem Thema gut auskennt, rückgespiegelt zu bekommen. Macht das Sinn, wie wir weiter vorgehen wollen? Oder was könnte man noch anpassen? Und natürlich auch, darf man nicht vergessen, deren Netzwerk mit aktivieren können und hier für dieses Projekt auch nutzen können. Und wir sind tatsächlich auch offen für neue Mitglieder. Also falls sich jetzt einer oder eine von den Zuhörern angesprochen fühlt, wir sind da sehr, sehr froh über weitere Unterstützung.
Wo können unsere Wissenszieherinnen und Wissenszieher sich melden?
Ich glaube, da können Sie uns alle drei anschreiben. Schreiben per E-Mail, dann melden wir uns zurück.
Perfekt, danke vielmals. Jetzt, wenn ich so schaue, du hast es ein bisschen angesprochen, Sibylle, du bist eigentlich am Anfang ganz auf Digitalisierung gewesen, bis du nachher nicht mal auf die Frauenthemen gekommen bist. Was habt ihr sonst noch für spannende Projekte gerade befasst mit Frauenkarriere?
Na, da haben wir schon einen ganzen Rattenschwanz hinter uns. Ne? Also die Digitalisierung, das war nur ein anderer Block von dem, was wir tun. Also wir haben ein Projekt, was unmittelbar mit dem in Zusammenhang noch steht. Da kann vielleicht Nicole gerade noch irgendwie ein paar Worte sagen, da wo wir Mentoring leisten und dann komme ich wieder.
Wir haben ein Zusatzprogramm starten können in diesem Jahr und zwar hat das Kürzel Mentover. Es geht dabei darum, ein Mentoring-Programm für Frauen aufzubauen, um diese auf Verwaltungsratsmandate vorzubereiten. Da drin wird es nicht nur Mentoring geben, was wir einfach als eine sehr, sehr nützliche und hilfreiche Methode empfinden, um wirklich Frauen einen Schritt weiterzubringen. Sie können sich da mit einem Mentor oder einer Mentorin austauschen, können deren Netzwerk vielleicht auch hier und da mitnutzen, können ein bisschen Erfahrungen sammeln. Wie funktioniert denn das? Wie komme ich da rein in diese Gremien? Dann wird es in diesem Programm auch eine Jahresveranstaltung geben und Trainings, wo wir die Frauen ganz gezielt noch ein bisschen besser auf ihre zukünftigen Funktionen vorbereiten möchten, beispielsweise mit Self-Leadership-Trainings. Wir sind auch da wiederum sehr, sehr froh, wenn das der eine oder die andere jetzt hört und begeistert als Mentor hier in diesem Programm mitwirken möchte.
Ja, dann schließe ich mich daran an. In der Projektlinie, und das sind eben relativ viele Projekte, die wir zu Karrieren haben, relativ viele Projekte auch zu Fragen der Mehrfach, sagen wir mal in Anführungszeichen Diskriminierung, Alter oder und Geschlechtern in Kombination, haben wir verschiedene Projekte, die laufen. Also wir haben eins, das dreht sich um weibliche Karrieren 45+. Wir sind gerade bei einem Projekt zu späten Karrieren dann auch wiederum in den abschließenden Arbeiten oder die Fragen, wie findet man das in Produkten und nachher in einem Transfer wieder. Und wenn man sich über diese Linie von uns weiter informieren will, kann man auch gerne careerdevelopment.ch aufrufen. Da sind einige der Projekte beschrieben und das Material wird mehr und mehr dann auch zur Verfügung gestellt.
Danke vielmals für euren kurzen Überblick. Ich weiss, wir haben noch Corona, es ist noch ein bisschen schwer mittreffen. Gibt es irgendwelche Veranstaltungen?
Ja, unsere nächste Veranstaltung findet am 27. Mai statt. Das wird eine Online-Veranstaltung sein und das ist unsere jährlich wiederkehrende Jahrestagung Women's Careers. Wie macht Frau Karriere? Und ja, da kann man sich auch unter careerdevelopment.ch informieren und auch anmelden, sich dazuschalten.
Ja, wir sind eigentlich schon fast am Abschluss. Stella, wie viel ist Selbstvermarktung?
Ein sehr, sehr großer Teil. Und da haben wir immer wieder auch gemerkt, Selbstsicherheit der Frauen zeigt sich dann schlussendlich auch, wie gut ich mich selbst vermarkte. Von da bei den Netzwerken, wie wir es vorher gehört haben, es reicht nicht nur zu Netzwerken. Die Leute müssen auch wissen, dass ich Interesse habe an einem VR-Mandat. Also ich muss es auch sagen, ich muss es kommunizieren. Und das ist ein enorm wichtiger Teil. Also das Selbstmarketing wird wesentlich auch dazu beitragen, dass die Frauen sich gut präsentieren und ihrem Wert entsprechend auch präsentieren, um zu diesen Verwaltungsratsmandaten zu kommen.
Hast du irgendwie so ein, zwei Tipps, wie man das Marketing von sich selber kann verbessern kann?
Ich denke, es ist auf mehreren Ebenen. Das eine ist wirklich sich selber schaffen, der Selbstsicherheit, die Überzeugung haben. Ich bin gleich gut und gleich wert für den Job. Und auch wenn ich vielleicht eben die Anforderungen nicht alle zu 100% erfülle, aber es passt und ich habe die Kompetenzen, Fähigkeiten, um die Aufgabe zu übernehmen. Also die Selbstsicherheit ist das eine und das ist eher in diesem Bereich. Und das andere ist wirklich darüber reden. Solange die Leute nicht wissen, was meine Ziele, was meine Interessen sind, wird mein Netzwerk auch nicht mit spannenden Verwaltungsratsmandaten auf mich zukommen. Weil sie vielleicht gar nicht daran gedacht haben oder gar nicht gewusst haben, dass ich da das Interesse habe. Darum eben sich auch selber darstellen, ein Stück weit, sei es auf den Social Media, auf LinkedIn beispielsweise, und aktiv eben auf die Leute zugehen.
Aktiv auf die Leute zugehen. Ein wunderschönes Schlusswort. Danke vielmals euch drei, dass ihr heute eure Zeit genommen habt.
Danke, danke.
Ja, danke für die Gelegenheit.
Vielen Dank.
Geschätzte Wissenszieher und Wissenszieherin, spannende Ausführungen haben wir dürfen mitnehmen. Und bei mir begrüße ich jetzt den Lukas Scherer, Leiter vom Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft an der Ost. Hoi Lukas.
Hoi Adi, herzliche Grüße. Wie hast du es?
Mir geht es wunderbar und ich habe etwas gehört von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das dir auf den Lippen brennt.
Ich wollte eigentlich einmal sagen, der eine oder andere hat uns nämlich geschrieben oder angefragt, ob wir die Veranstaltung, unseren Podcast auch immer live machen. Das ist es. Also, es ist also nicht irgendwie so zusammengeschnüffelt und dann jeder Versprecher wird raussortiert, sondern das ist echt live und das schätze ich auch so. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer dürfen das auch so gutieren.
In dem Sinn entschuldigen wir uns auch, falls es irgendwie zu Tonqualitätsunterschied käme. Alle Mikrofone sind genau gleich gut, wo wir haben. Darum entschuldigen wir uns auch in dem Sinn. Lukas, du hast heute zugelassen bei uns und ich glaube, du hast wieder ein paar spannende Takeaways mitgenommen. Kannst du uns die verraten?
Folgende 5 Learnings habe ich heute rausnehmen können. Erster Punkt ist, ich glaube und ich bin fest der Meinung, es braucht Frauen im Verwaltungsrat. Aber es braucht aus meiner Warte nicht nur Frauen, sondern es braucht die besten Menschen im Verwaltungsrat. Gerade kleinere, gerade mittlere Unternehmungen brauchen das Beste, was sie haben können und brauchen können. Und das sind eben nicht nur die Frage des besten Geschlechts, die besten Frauen, die besten Männer, sondern wir brauchen einen sehr gut und divers zusammengesetzten Verwaltungsrat. Also wir brauchen Junge, wir brauchen Ältere, wir brauchen verschiedenste Ethnien, wir brauchen verschiedenste Kulturen. Wir müssen es divers zusammensetzen im Verwaltungsrat. Natürlich müssen wir irgendwo anfangen und da ist in dem vorgeschlagenen Projekt der Fokus auf Frauen geworfen worden und das ist zu begrüßen. Es braucht Frauen im Verwaltungsrat von kleineren, mittleren Unternehmungen. Der zweite Punkt ist, die aktuelle Lage ist effektiv so, wir haben zu wenig Frauen im Verwaltungsrat. Quote hin, Quote her. Es braucht mehr Frauen. Und ich glaube, in dem vorgestellten Projekt sind auch gute Gründe genannt worden, warum Frauen eine Bereicherung und eine Ergänzung und Wertschätzung in einem Power vom KMU braucht. Dritter Punkt, das wäre, wie geht man vor, wenn man als Frau Verwaltungsrätin werden will? Welche Schritte sind durchlaufen? Das sind 3, habe ich gelernt. Erstens, es braucht ein gutes Netzwerk. Es braucht eine gute Beziehungspflege. Man muss wissen, wo ist man dabei, wo will man sich positionieren, wo will man sich auch zeigen. Sprich, das ist der zweite wesentliche Voraussetzungspunkt, man muss sich bekannt machen. Man muss auch irgendwie sich mal positionieren, vielleicht auch mal ins Sonnenlicht, ins Publikum, in den Vorschein treten, dass man da bereit ist, Verantwortung übernehmen zu wollen in einem Verwaltungsgremium, wo es ja doch um Sache, um Strategie, ums langfristige Überleben von einem KMU geht. Sprich, man muss auch drüber reden, man muss kommunizieren, dass man bereit ist. Und das führt mich dann eigentlich zu Quintessenz. Und das ist das Hauptlearning aus dem vorgestellten Projekt. Und das ist, man muss bereit sein als Frau. Man muss wollen. Man muss sich selber positionieren. Und unabhängig, ob man jetzt den Jennifer Jung, Sabina Stark oder wie auch immer, welcher Typ auch immer man vielleicht ein bisschen näher ist, man muss es einfach wollen. Und da bin ich fest der Meinung, dann schafft es jede Frau. Die will, die schafft es. Und damit lernen sich auch alle Hindernisse und alle Personen, die einem vielleicht abraten, die lernen sich überzeugen, alle Hindernisse lernen sich überspringen, man packt es. Und ich würde da alle Frauen explizit ermutigen, das auch zu machen. Und das vierte Learning geht eigentlich gerade im Weiteren so, dass man als Angebot im Rahmen von dem Vorhaben näher kann. Und die Chance würde ich allen ans Herz legen, das Mentoring. Es ist angesprochen worden, dass da ein mögliches Schulungspaket wartet. Und das würde ich allen Leserinnen, Hörerinnen, die das Projekt lesen oder zugelassen haben, unbedingt ans Herz legen. Bitte nutzen Sie die Chance. Und wer noch mehr, und das ist mein abschließender Learning, hören und lesen will zu dem gesamten Vorhaben, zu anderen Projekten, der soll doch auf die Website careerdevelopment.ch. Das wären meine 5 Learnings.
Danke vielmals, Lukas. Ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, uns würde es auch interessieren, was eure Wissenszieher sind. Schreibt uns doch an folgende E-Mail-Adresse: wissenszieher@ost.ch. Wir würden uns freuen über eure Rückmeldungen. Wir haben bereits schon wieder einen Podcast hinter uns. Wir nähern uns mit grossen Steps bereits schon im Sommer zu. Jetzt haben wir rückblickend die Ostere hinter uns. Daher meine Abschlussfrage an dich. Wie viele Ostereier hast du im Garten gesucht und auch gefunden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht so viele Ostereier gelegt. Dementsprechend haben wir auch noch nicht so viel gesucht und gefunden. Aber was wir gemacht haben, wir haben Eier getutscht und von dieser Seite her bin ich sehr gut über die Osterzeit durchgekommen.
Auch ich habe selbstverständlich die Eier gefunden. Jockey-Eier, wunderbar fein gewesen. Ich darf jetzt dann auch wieder ins Sport gehen. In dem Sinn, sportliche Grüße, herzlich, euer Adrian Giger und
Lukas Scherer.